Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS. Echo der Zeit. Das sind die Themen. Angeklagt, der UBS-Banker, der 2 Milliarden verspielt hat, kommt vor Gericht. Wir haben den aktuellen Stand im jüngsten UBS-Skandal. Wir fragen, wer in den letzten Jahren eigentlich vom Investmentbanking der UBS profitiert hat. Und wir sprechen über Konsequenzen.
Es kann nicht sein, dass Ihre und meine Spargelder plötzlich in Gefahr geraten, weil irgendein Händler irgendwo auf der Welt Unsinn gemacht hat. Das sollte Vergangenheit werden, und zwar möglichst schnell.
Wislav Jurchenko war Chef des Risikomanagements bei der UBS in Deutschland. Dann Konfrontation. Abbas will bei der UNO die volle Mitgliedschaft beantragen und verärgert damit die USA. Ob das klug ist? Einigkeit. Die Euro-Finanzminister demonstrierten bei ihrem Treffen heute viel davon. Nur nicht mit ihrem Gast aus Amerika. Und unglaublich viel Hoffnung und erstaunlich viel Alltag. Die Reportage aus Tripolis. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fillinger und mit den Nachrichten Philipp Böckler.
Die Londoner Polizei hat gegen den Investmentbanker, der die Großbank UBS um rund 2 Milliarden Dollar gebracht haben soll, Anklage erhoben wegen des Verdachts auf Betrug. Die Anklage umfasst gemäß Polizeiangaben auch zwei Fälle von Bilanzfälschung. Ein Gericht entschied am Nachmittag, der 31-Jährige müsse vorerst bis zum 22. September in Polizeihaft bleiben. Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas will einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 als Vollmitglied der Vereinten Nationen beantragen. Die israelische Besatzung müsse jetzt beendet werden, sagt Abbas in Ramallah an einer Fernsehrede. Nach den Worten von Abbas haben die Palästinenser ein legitimes Recht auf einen eigenen Staat. Die Friedensverhandlungen mit Israel hätten keine Fortschritte gebracht. An einem Treffen der EU-Finanzminister in Polen hat auch US-Finanzminister Timothy Geithner teilgenommen, was als ungewöhnlich bewertet wird. Gemäß Diplomaten drängte Geithner die europäischen Staaten, mehr Anstrengungen zu unternehmen im Kampf gegen die Schuldenkrise. Dem widersprach der Vorsitzende der EU-Finanzminister Jean-Claude Juncker. Die Euro-Länder sähen keine Möglichkeit, weitere Programme durchzuführen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und über die Ausweitung des EU-Rettungsschirms werde sowieso nur mit EU-Mitgliedern diskutiert. Im Schengen-Raum sollen die Staaten nicht mehr selbstständig über befristete Grenzkontrollen entscheiden können. Neu braucht es dazu einen Mehrheitsbeschluss der EU-Länder auf Antrag der Kommission. Diesen Vorschlag unterbreitet die EU-Kommission dem Parlament. Gegen das Vorhaben meldeten Deutschland, Frankreich und Spanien bereits Kritik an. Und auch Bundesrätin Sommaruga hatte sich bereits im Mai dagegen ausgesprochen, Kompetenzen abzugeben bei den Grenzkontrollen. Zum Schengen-Raum gehören 22 EU-Staaten sowie die Schweiz, Norwegen und Island. Der Wechsel von Belgiens geschäftsführendem Regierungschef Yves Le Terme zur OECD ist geregelt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wählte Le Terme zu ihrem stellvertretenden Generalsekretär. Der 50-jährige Belgier werde die Arbeit in Paris Ende dieses Jahres aufnehmen, meldete die OECD. Yves Le Terme war vor anderthalb Jahren als Ministerpräsident Belgiens zurückgetreten, blieb jedoch als Geschäftsführer im Amt, weil sich die Parteien bis heute auf keinen Nachfolger einigen konnten. Im Kosovo haben Beamte der EU-Mission Eulex die Kontrolle über den umstrittenen Grenzübergang Jarinje übernommen, wie angekündigt. Sie kontrollieren den Übergang gemeinsam mit Grenzwächtern der albanisch dominierten Regierung des Kosovos. Das bestätigte der kosovarische Innenminister. An verschiedenen Orten blockierten Kosovo-Serben mit massiven Straßensperren den Verkehr. Die Serben stellen im Norden des Kosovo die Mehrheit der Bevölkerung. Die vom Bund angestrebten elektronischen Dossiers für Patienten sollen nicht obligatorisch sein. Alle Patienten sollen selber entscheiden können, ob der Arzt ein elektronisches Dossier über sie erstellen darf, schlägt der Bundesrat vor. Zudem sollen die Krankenversicherungen die Patientendaten nicht erhalten. Arbeitgeber in der Schweiz sollen die Löhne auch in einer ausländischen Währung zahlen dürfen, zum Beispiel in Euro. Der Bundesrat lehnt zwei Motionen ab, die ein Verbot von Eurolöhnen fordern. Ebenfalls eine Absage erteilt der Bundesrat damit der Gewerkschaft Unia, die heute mit einer Petition ein Verbot forderte. Die Begründung, ein Verbot sei kein wirksamer Schutz vor den Folgen des starken Frankens. Es würde die Arbeitnehmer in bestimmten Fällen gar benachteiligen, etwa wenn diese im Ausland tätig seien, argumentiert der Bundesrat. Die Regierungen der Kantone Bern und Jura haben Verhandlungen aufgenommen über die Zukunft der jurassischen Region. Schon 2013 soll sich die Bevölkerung im Berner Jura und im Kanton Jura zur allfälligen Gründung eines neuen Kantons Jura aussprechen können. Ein solcher neuer Kanton würde aus dem heutigen Kanton Jura und den drei jurassischen Bezirken im Kanton Bern bestehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.453 Punkten, ein Plus von 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.468 Punkten, ein Plus von 0,3%. Der Euro wird zu 1.2070 gehandelt und der Dollar zu 87,58 Rappen. Das Wetter. In der ganzen Schweiz wechseln sich morgen Sonne und Wolken ab, gebietsweise fällt Regen, am Vormittag vor allem im Jura, im Flachland und an den Voralpen, ab Nachmittag auch in den anderen Regionen. Es ist mild mit rund 22 bis 25 Grad am Nachmittag. Am Sonntag fällt oft Regen, besonders im Süden und Osten gibt es intensive Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1500 Meter, im Osten lokal bis rund 1000 Meter. Es ist sehr kühl mit maximal 15 Grad im Norden und 19 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. DRS-Staumelder berichten, Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken. In der Region Bern, Solothurn, Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Raststätte Grauholz und Kirchberg. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Wettingen Ost und dem Barecktunnel. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und Basel-Badischer Bahnhof. In der Zentralschweiz A2 Luzern Richtung Basel zwischen Reiden und der Verzweigung Wickertal. In der Region Zürich beim Schöneichtunnel stadteinwärts zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Letten. Und in Tessin vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 2 Kilometer Stau und Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen stockender Verkehr.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Riskant, schädlich und nicht mal besonders lohnend, das Gespräch zum Investmentbanking mit dem UBS Insider. Kämpferisch, Abbas will den Staat Palästina, ohne Wenn und Aber. Aber was wird daraus ohne die USA? Alle gemeinsam, aber alle gemeinsam was? Die EU-Finanzminister zur Euro-Rettung. Nicht mit uns, die Slowaken. Auch zur Euro-Rettung. Und?
Now we can talk together about what you think. This is a freedom. I cannot tell you how we feel inside.
Frei reden dürfen, eine unbeschreibliche Erfahrung. Die Reportage aus Tripolis. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Wie der jetzt angeklagte UBS-Händler es geschafft hat, 2 Milliarden zu verspekulieren, ohne vorher entdeckt zu werden, das ist noch immer unklar. Doch die Gerüchte überschlagen sich und die Unzufriedenheit mit der UBS wächst und wächst. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler mit einem Überblick.
Die Gerüchteküche rund um das Spekulationsfiasko bei der UBS brudelt. So meldete zum Beispiel der britische Sender BBC heute Morgen, der beschuldigte Investmentbanker sei gar nicht den UBS-Risikokontrolleuren ins Netz gegangen. Er habe sich vielmehr selber seinen Vorgesetzten und Kollegen gestellt. Bestätigt ist das zwar nicht, aber der Wirtschaftschef des Senders ist bekannt dafür, einen besonders guten Draht zur Finanzwelt zu haben. Das Wall Street Journal hingegen will wissen, dass doch die UBS als erste Verdacht geschöpft und den Händler zur Rede gestellt habe. Bezüglich Tatvorgang kursieren Gerüchte, wonach der Händler seinen gigantischen Verlust mit Spekulationen auf den Schweizer Franken eingefahren habe. Die Nationalbank soll ihn mit ihrem Eingriff in den Euro-Franken-Kurs auf dem falschen Fuß erwischt haben, am Dienstag vor einer Woche. Doch dieses Gerücht kursiert ohne klare Quellenangabe, ist bislang also reine Spekulation. Aber es gibt auch neue Fakten zum Fall. Gegen den 31-jährigen Verdächtigen aus Ghana ist inzwischen Anklage wegen Betrugs und wegen Bilanzfälschung erhoben worden. Er hatte heute bereits einen ersten Gerichtstermin und muss bis am 22. September bis zur nächsten Anhörung in Polizeihaft bleiben. Derweil haben die großen Ratingagenturen angekündigt, die Zahlungsfähigkeit der UBS zu überprüfen, weil sie Zweifel an der Qualität der Risikokontrollen der Bank hätten. In der Schweiz wächst der Unmut über die anhaltenden Negativschlagzeilen der Grossbank. Alte Wunden würden aufgerissen, sagt Denis Gervais vom Schweizerischen Bankenpersonalverband.
Seit Jahren gibt es ein großes Unverständnis über die Art und Weise, wie diese Leute im Ausland entlöhnt werden. Es sind einfach zwei Welten, die sich absolut nicht kennen. Und für die Schweizer Bankangestellte war das immer ein Dorn im Auge.
Und im Bundeshaus in Bern werden Forderungen nach mehr Regulierung laut. Am weitesten geht SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer.
Das heißt konkret, dass die beiden Grossbanken CS und UBS kein Investmentbanking mehr führen sollen.
Das Investmentbanking ganz verbieten, so weit will Hans Kaufmann von der SVP nicht gehen.
Für mich ist das eine Schnapsidee, aber ich bin der Meinung, und das habe ich auch gestern gesagt, dass man beim Eigenhandel effektiv die Risiken eindämmen soll.
Der Eigenhandel, dort wo die Banken auf eigene Rechnung spekulieren statt auf Rechnung eines Kunden, dort wo auch der 2 Milliarden Dollar Verlust angefallen ist, dieser Eigenhandel, der quasi das Casino jeder Investmentbank ist, ist einmal mehr in Verruf geraten.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Einer, der das Geschäft der Investmentbanken und insbesondere jenes der UBS von innen kennt, ist Wislaw Jurtschenko. Er war von 2000 bis 2008 Chef des Risikomanagements der UBS Deutschland. Heute berät er als Anwalt Banken und Anleger und schreibt über Finanzthemen. Ich habe Jurtschenko gefragt, ob es in seinen Augen überhaupt denkbar sei, dass der Händler in London die Milliarden ganz alleine verzockt habe.
Nein, das ist absolut undenkbar. Das ist genauso zu bewerten wie im Fall Kerviel, der bei der Société Générale für diesen 5 Milliarden Verlust gesorgt hat. Das ist eigentlich unvorstellbar bei einer UBS eigentlich auch.
Das heißt, er muss Verbündete gehabt haben?
Nicht zwingend Verbündete, sagen wir mal vielleicht passive Verbündete, die nicht zum richtigen Zeitpunkt hingeschaut haben oder möglicherweise nicht sehen konnten, was er da an Konstruktionen im Handelsbuch geführt hat.
Jetzt heißt es immer wieder, Händler wie jetzt dieser 31-Jährige, die seien unter einem immensen Druck und hätten gleichzeitig so eine Art Casino-Mentalität. Wie haben denn Sie das erlebt bei der UBS?
Ja, nun, in Eigenhandelsabteilungen gibt es natürlich immer einen gewissen Wettbewerb, auch der Händler untereinander, möglichst viel Gewinne zu fahren. Da ist die Verführung, die Versuchung immer besonders groß, seine Position möglichst weit auszufahren. Es ist aber auch so, dass die Händler gleichzeitig sehr strenge Limiten haben, die sehr zeitnah überwacht werden und dieses Korsett eigentlich nicht verlassen können, wenn sie sauber kontrolliert sind.
Aber wenn ein CEO wie Oswald Krübel von bis zu 20% Rendite spricht, dann heizt er diesen Gewinndruck und damit auch die Risikobereitschaft schon zusätzlich an.
Das ist mit Sicherheit anzunehmen. Eine solche Zielrendite ist, sagen wir, mit konservativem Geschäft auf keinen Fall zu erreichen. Man muss schon fast sagen, eine solche Ansage ist geradezu aktionärsfeindlich, wenn man sich überlegt, dass solche Renditen im Grunde genommen nur dann gefahren werden, wenn hohe Risiken eingegangen werden und dann wiederum die Erträge daraus überwiegend als Boni die Bank wieder verlassen, hat das für den Aktionär im Grunde eine schlechte Signalwirkung.
Sie haben vorher gesagt, da gäbe es eigentlich strenge Kontrollen, klare Limiten für diese Händler. Nun hat laut Berichten der BBC der Händler seine Verluste ja sogar selbst gemeldet. Das heißt also, die UBS selbst ist da nicht drauf gekommen. Wieso greifen denn diese bankinternen Kontrollen nicht?
Gut, zum konkreten Fall kann man im Moment wirklich nur spekulieren. Fakt ist aber jedenfalls, dass dort Kontrollen versagt haben müssen. Sei es in der Form, dass die Kontrolleinheiten nicht verstanden haben, was sie auf dem Tisch haben, was ich mir bei einer UBS ehrlich gesagt kaum vorstellen kann. Oder aber man hat gewisse Deals nicht gesehen und hat sie im Prinzip, wie im Fall Kerviel übrigens, einfach deswegen nicht bewerten können.
Im heutigen Wertpapierhandel werden ja unglaublich große Volumen gehandelt. Das Ganze geht unglaublich schnell. Kann man denn das überhaupt kontrollieren? Ist das machbar?
Es gibt natürlich, sagen wir, eine IT-Unterstützung, die so etwas heute schon sehr, sehr gut abbilden kann. Aber offensichtlich gibt es Geschäftsbereiche, in denen so etwas entweder nicht durchgehend funktioniert oder aber man hat vielleicht nicht genügend Leute im Kontrollbereich, die das Ganze eben kritisch anschauen können und entsprechend Zeit haben. Allerdings muss man auch sagen, wenn der Händler 2 Milliarden verliert, muss man mal darüber nachdenken, wie groß seine eigentliche Position gewesen sein muss. Die muss mindestens bei 10 Milliarden gewesen sein. Dass ein solches Volumen der Bank nicht auffällt, ist schon zum einen verwunderlich, zum anderen kenne ich es mal aus dem Limitsystem von Handelsabteilungen, dass solche riesigen Positionen ein einzelner Händler überhaupt nicht bewegt.
Wislaw Jutschenko, Sie waren Leiter Risikomanagement bei der UBS Deutschland. Welche Stellung haben denn diese Kontrolleure innerhalb der Bank?
Naja, sie sitzen natürlich immer ein bisschen zwischen Baum und Borke. Sie sollen, auf der einen Seite sollen sie effektive Kontrollen ausführen, sollen zusehen, dass eben keine Risiken eingegangen werden, die größere Verluste verursachen. Auf der anderen Seite sollen sie dem Geschäft aber auch nicht zu stark im Wege stehen. Des Weiteren ist es so, dass Banken allgemein immer versuchen, auf der Seite des Geschäfts möglichst viel Personal aufzubauen, auf der Risikokontrollseite möglichst einen konstanten oder gar schrumpfenden Personalbestand zu halten, um eben die Kosten- und Ertragssituation zu optimieren. Wie sich erweist, ist das zumindest mal diese Strategie eine Milchmädchenrechnung. Normalerweise muss man dort mindestens so stark investieren wie in den Frontbereichen. Diese Geschäfte sind immer komplexer geworden. Die erwarten auch Risikokontrolle, die auf gleicher Augenhöhe mit den Händlern agieren können. Das ist auch nicht einfach, Leute zu finden, die sich wirklich im Tagesgeschäft hier mit diesen Leuten auseinandersetzen können. Dennoch, man muss die Risikokontrolleinheiten entsprechend hochfahren und dort Null-Toleranz-Politik fahren.
Sie empfehlen, die Risikokontrollen auszubauen, aber grundsätzlich ist dieses hohe Risiko einfach Teil des Investmentbankings. Oder gäbe es in Ihren Augen so etwas wie Investmentbanking Light, also ein Investmentbanking, das weniger riskant wäre?
Es gibt risikoärmeres Investmentbanking. Das wäre ein Investmentbanking, das zum Beispiel keine oder nur ganz wenige Eigenhandelsaktivitäten beinhaltet. Investmentbanking ist ja ein Sammelbegriff im Grunde für viele Aktivitäten innerhalb einer Investmentbank. Denken Sie an das Fusionsgeschäft, an das Emissionsgeschäft. Dort ist auf keinen Fall ein Risiko gleicher Art zu sehen. Im Eigenhandel jedoch haben wir immer wieder die Situation, dass solche gigantischen Summen den Banken um die Ohren fliegen. Also insoweit könnte man ein risikoärmeres Investmentbanking fahren, indem man zum Beispiel den Eigenhandel zusammenfährt, nur noch auf Kundengeschäft beschränkt oder gar ganz unterlässt.
Immer wieder heißt es von Seiten der UBS, eine Großbank mit dieser Dimension, die brauche eine eigene Investmentbank. Braucht sie das wirklich?
Ich glaube nicht, dass sie eine solche Investmentbank braucht. Ich denke, sie kommt auch durchaus mit einer wesentlich kleineren Investmentbank klar. Für meine Begriffe wäre die Frage auch zu stellen, ob sie überhaupt eine braucht. Vielleicht sind auch gewisse Geschäftszweige auf Dauer zumindest mal nicht so erfolgreich, dass es sich lohnen würde, diese Organisation in der Form zu unterhalten. Weil wenn man die Schäden anguckt, die diese Bereiche, diese Handelsbereiche immer wieder anrichten, gestern war der Stand der UBS-Aktie auf dem Stand von 1992, das heißt, sie haben seit 92 keinen Rappen mehr verdient, da muss man sich dann fragen, ob das überhaupt lohnende Geschäfte sind.
Das heißt, Sie wären dafür, wie das in der Schweiz derzeit ja auch diskutiert wird, dass man Großbanken, die UBS und die CS zwingt, die Investmentbank vom Rest der Bank abzuspalten?
Ich halte es für sehr ratsam, darüber intensiv nachzudenken. Das tun im Moment übrigens ernsthaft nur die Schweizer und das tun auch die Briten. Die Amerikaner haben das sehr inkonsequent derzeit gelöst oder versuchen es zu lösen gegen den sehr, sehr starken Widerstand der Wall Street. Diese Firewalls muss es geben. Es kann nicht sein, dass Ihre und meine Spargelder plötzlich in Gefahr geraten, weil irgendein Händler irgendwo auf der Welt Unsinn gemacht hat. Das kann nicht die Zukunft des Banking sein. Das sollte allenfalls wirklich eine Vergangenheit werden, und zwar möglichst schnell.
Aber die Schweizer Großbanken, allen voran Oswald Krübel und Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger von der UBS, die sagen, sie seien international benachteiligt, wenn man diese Regeln nur in der Schweiz einführe.
Ja, das sagen eigentlich alle Banker. Alle wollen auch global einheitliche Regeln. Es gibt keine globalen Regeln. Es gibt sie nicht im Banking. Es gibt sie nirgendwo. Und es wird sie auch so schnell nicht geben. Jedes Land muss sich letzten Endes klar machen, meines Erachtens, welchen Finanzsektor es braucht. Die Chinesen haben riesige Banken, die stehen im Moment ganz vorne in den League Tables der Welt. Das sind Banken, die ganz konventionelles Brot- und Buttergeschäft machen, nämlich Kredite rausreichen, Gelder entgegennehmen. Die haben ganz wenig Investmentbanking in der Art, wie wir es hier kennen. Und wenn selbst die Briten darüber nachdenken, laut darüber nachdenken, diese Trennung wirklich fortzuführen, was ja wirklich der wichtigste Finanzplatz in Europa ist, sollte man diese Diskussion definitiv intensivieren.
Wislaw Jurchenko war 8 Jahre lang Chef des Risikomanagements der UBS Deutschland. Heute ist er Wirtschaftsanwalt und schreibt als Journalist über Finanzthemen. Nächste Woche wird Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas bei der UNO in New York für einen unabhängigen Staat Palästina werben. Heute, vor seinem Abflug in die USA, hat er in Ramallah eine Rede gehalten und angekündigt, er werde die volle UNO-Mitgliedschaft beantragen. Dafür bräuchte er eine Empfehlung des Sicherheitsrats, doch die wird es nicht geben. Die USA haben bereits klargemacht, dass sie gegen eine Aufnahme Palästinas stimmen werden. Irene Meyer, wieso wählt Abbas diesen aussichtslosen Weg?
Mahmoud Abbas hat dies in seiner sehr kämpferischen Rede in Ramallah eben dargelegt. Er sagte, die volle Mitgliedschaft bei der UNO, ein anerkannter Staat in den Grenzen von 1967, sei das legitime Recht der Palästinenser. Die Tragödie dieses Volkes, die israelische Besatzung, müsse ein Ende haben. Nach 20 Jahren Verhandlungen mit Israel, nach unzähligen folgenlosen UNO-Resolutionen bleibe den Palästinensern keine andere Option als dieser Weg. Er sagte, der Moment der Wahrheit sei gekommen für die Palästinenser und für die internationale Gemeinschaft die Stunde der Verantwortung. Er sagte, die Palästinenser seien bereit für ihren Staat mit allen Institutionen. Das bestätigten auch die Weltbank, der IWF und die EU in ihren offiziellen Berichten. So begründete der Präsident seinen Schritt.
Im Sicherheitsrat hat die Staatlichkeit Palästinas wenig Chancen. In der Generalversammlung der UNO, da sieht es anders aus. Was könnte denn dort für Abbas und die Palästinenser herausschauen?
Konkret herausschauen würde der Status als beobachtender Nicht-Mitgliedstaat. Das kennen wir als Schweizer gut. Wir hatten diesen Status inne bis 2002. Jetzt ist der Vatikan in diesem Status an der UNO. Die Palästinenser hätten damit Zugang zu UNO und internationalen Organisationen, zum Beispiel zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und das würde ihnen ermöglichen, zum Beispiel gegen Israel zu klagen wegen der völkerrechtlich illegalen Siedlungspolitik. Und wenn sie nicht mehr nur eine umstrittene Entität wären oder sind wie jetzt, sondern ein Staat, wenn auch nicht der UNO-Vollmitglied, so hoffen sie damit ein anderes politisches Gewicht zu haben in den Verhandlungen mit Israel, aber auch in der internationalen Gemeinschaft. Aber es ist zu sagen, für die palästinensische Bevölkerung in ihrem Alltag würde sich damit kurzfristig nichts ändern.
Und die Palästinenser gehen damit auf Konfrontationskurs mit den USA. Und das klingt riskant.
Ja, das ist ein Risiko. Diese Konfrontation zeichnet sich jetzt mit Sicherheit ab und die USA drohen den Palästinensern massiv, mit Kürzung der Finanzhilfe zum Beispiel. Die Israelis drohen ebenfalls und auch die EU übte großen Druck aus. Und trotzdem beugt sich Mahmoud Abbas diesmal nicht. Ich glaube auch wegen der neuen Dynamik in der arabischen Welt, den sich verändernden Machtverhältnissen und der großen Isolation Israels im Moment. Die arabischen Staaten stehen einig hinter den Palästinensern. Die Türkei wirft ihr ganzes Gewicht hinter Abbas. Dieser sagt, in der UNO-Generalversammlung würden etwa 136 Staaten für den Staat Palästina stimmen. Und das ist eine überwältigende Mehrheit oder zumindest mehr als eine Zweidrittelsmehrheit. Und die USA ihrerseits riskierten mit ihrem Veto eine dramatische diplomatische Niederlage, denn sie verhinderten zwar die Anerkennung Palästinas, aber sie stünden ziemlich isoliert mit Israel und ein paar anderen Staaten da. Und in den Augen vieler wirkt oder würde ein amerikanisches Veto zynisch wirken und auch doppelzüngig, wenn man bedenkt, was Präsident Obama den Palästinensern alles versprochen hat.
In seiner Rede heute richtete sich Mahmoud Abbas an die palästinensische Bevölkerung, die ja von großen politischen Spaltungen durchzogen ist. Sind sich denn die Palästinenser im Hinblick auf den Gang zur UNO einig?
Eine sehr große Mehrheit der Palästinenser befürwortet diesen Schritt, weil es auch aus ihrer Perspektive keine andere Option mehr gibt und weil die meisten Palästinenser lange vor Abbas nicht mehr an Verhandlungen glaubten und die leeren Versprechen satt hatten. Es gibt aber einige grundsätzliche Kritiker, die sagen, dieser Schritt könnte zum Beispiel das Rückkehrrecht der Flüchtlinge gefährden. Und die Hamas im Gazastreifen steht offiziell nicht hinter diesem Gang an die UNO. Abbas aber sagt, er trete vor die UNO als PLO-Chef und repräsentiere damit das ganze palästinensische Volk.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit zuversichtlichen Euroministern, skeptischen Slowaken, hoffnungsvollen Libyerinnen und solidarischen Arbeitern. Die Finanzminister der Eurozone haben sich heute im polnischen Breslau beraten. Als Gast mit dabei war auch der US-Finanzminister Timothy Geithner. Seine Vorschläge zur Bewältigung der Krise im Euroraum kamen nicht gut an. Darin waren sich die Europäer einig. Und auch sonst zeigten sie sich demonstrativ geschlossen und entschlossen. Nur, ob das reicht? Aus Breslau, Urs Bruder.
Geithner habe ihnen geraten, mehr Geld in die Hand zu nehmen, um die Banken zu stabilisieren und den Euro-Rettungsschirm für schuldengeplagte Länder besser auszustaffieren. So hat es die österreichische Finanzministerin Vector nach dem Treffen erzählt. Doch der deutsche Finanzminister Schäuble habe den amerikanischen Kollegen zurechtgewiesen.
Daraufhin hat der Kollege Schäuble ihm gesagt, dass das mit Steuergeld alleine wahrscheinlich so nicht machbar sein wird. Und daher wollen wir eine Transaktionssteuer haben auf Finanztransaktionen. Und die USA sollen sich beteiligen. Und das hat er aber striktest abgelehnt, der Herr Geithner.
Europa und die USA haben sich gestritten.
We are not discussing the increase or the expansion of EFSF with a non-member of the euro area.
Man diskutiere den Umfang des Rettungsschirmes nicht mit einem Nicht-Mitglied der Eurozone, so sagte es Eurogruppenchef Juncker. Aber auch bei anderen Themen verstand man sich offenbar nicht.
We have slightly different views when it comes to fiscal stimulus packages.
Man sei sich in Sachen Konjunkturpakete nicht einig mit den USA. Die Haushalte wieder ins Gleichgewicht zu bringen, das sei in der Eurozone jetzt das oberste Ziel, auch wenn das Wachstum sich wieder verlangsame.
Despite slower growth, fiscal consolidation remains a top priority for the euro area.
Da sind also Kulturen aufeinander geprallt. Hier die amerikanische Regierung, die sich mit Ausgaben aus der Krise herauskaufen will, da die Europäer, die sich heraussparen wollen, obwohl manche Regierungen noch finanziellen Spielraum hätten, aber sicher nicht die griechische.
We will take note of the government's willingness to adopt further consolidation measures.
Sie hat sich offenbar sogar bereit erklärt, allenfalls weitere Sparmaßnahmen zu ergreifen, um die vereinbarten Sparziele zu erreichen. Die Euro-Länder hätten sich im Juli für die richtigen Maßnahmen entschieden. So sagte es der Chef der Europäischen Zentralbank Trichet nach dem Treffen.
All the decisions taken, both individually and collectively, would be implemented fully, comprehensively and rapidly.
Und man habe bekräftigt, dass jetzt alle Maßnahmen von allen schnell und entschieden umgesetzt werden müssten. Nur, die Experten beißen sich seit Wochen die Zähne aus an inneren Widersprüchen dieser Maßnahmen, etwa am zweiten Hilfsprogramm für Griechenland. Und die Regierungen schockieren die Finanzmärkte reihum mit Aussagen, die die Strategie der Eurozone in Frage stellen.
You yourself have complained about the cacophony of voices out of the Eurozone.
Es herrsche Kakophonie. Nicht einmal die deutsche Regierung spreche mit einer Stimme. Ob er da zuversichtlich sei, dass sich das bessere, wollte eine Journalistin von Eurogruppenchef Juncker wissen. Seine Antwort war erstaunlich kurz und klar.
No. But we have to come back to verbal discipline.
Nein, aber man müsse wieder verbale Disziplin entwickeln. Und dann verkündete er noch zwei gute Nachrichten. Der Rettungsschirm werde in Zukunft Hilfskredite ohne Strafzins gewähren. Und schon bald könne der Schirm, wie im Juli beschlossen, auch Banken und auch Ländern unter die Arme greifen, die noch nicht am Abgrund stünden.
This will make the EFSF a much more powerful instrument.
Bis Mitte Oktober wollten alle Mitgliedstaaten diese wichtige Erweiterung des Rettungsschirmes definitiv absegnen. Bis jetzt aber haben erst 4 nationale Parlamente Ja gesagt zum neuen Rettungsschirm.
EU-Korrespondent Urs Bruder aus Breslau. Viel Zuversicht also bei den Euro-Finanzministern. Aber dem Euro-Rettungsfonds zustimmen müssen alle Euro-Länder, auch die kleine Slowakei. Und dort hält man wenig davon. Wieso die Slowakei zum Stolperstein für die Euro-Rettung werden könnte? Aus Bratislava, Mark Lehmann.
Richard Sulík lässt keine Gelegenheit aus, um der Welt mitzuteilen, was ihr von einem Euro-Rettungsschirm hält. Nichts.
Máme dosť vážne výhrady a preto vravím, nie je isté, že budeme za túto zmluvu hlasovať. Er möge einem solchen Vertrag nicht zustimmen, sagt der slowakische Parlamentspräsident. Schließlich wolle er seine liberalen Wahlversprechen einhalten und die Steuerzahler vor einem solchen Abenteuer bewahren. Suliks Opposition gegen die Euro-Rettungsmaßnahmen ist nicht neu. Schon im vorigen Jahr hatte die Slowakei als einziges Mitglied der Eurozone Finanzhilfen an Griechenland abgelehnt. Sulik und seine 22 Liberalen im Parlament mochten die Hand für den Rettungsschirm nicht heben. Die Argumente waren die gleichen wie jetzt. Man könne eine Schuldenkrise nicht mit zusätzlichen Schulden bekämpfen. Man müsse Griechenland endlich auf seine fiskalische Verantwortung verpflichten und zum Sparen zwingen. Und man dürfe die kleine arme Slowakei nicht für die viel reicheren Griechen zahlen lassen oder dann nur gegen Sicherheitsgarantien. Für diese Haltung ernten die eigentlich gemäßigten Liberalen auch von rechten Scharfmachern Applaus. Gut, dass dieser Diebstahl am slowakischen Volk nicht akzeptiert werde, sagte Jan Slota, der Chef der Nationalisten.
Vítame skutočno, že nepodporia tento doslovne zločin na slovenskom národe.
Slota und Sulík berufen sich auf die Bürgerinnen und Bürger, die von der Griechenlandhilfe nichts wissen wollten, was allerdings keine gesicherte Erkenntnis ist. Verschiedene Umfragen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und hört man sich in der Hauptstadt Bratislava um, so ist der Tenor ein anderer. Sämtliche der zufällig befragten Passanten würden eine slowakische Beteiligung am Euro-Rettungsschirm unterstützen. Es gehe ja nicht nur um Griechenland, sondern um die gesamte Eurozone, meint dieser Mit-40er, und da müsse die Slowakei solidarisch sein. Ein älterer Mann fügt an, dass die Mitgliedschaft im Euro-Club halt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich bringe. Die Slowakei profitiere schließlich auch von den EU-Fonds, den Kohäsionsgeldern, die in den letzten Jahren üppig ins Land geflossen sind, um die Infrastruktur und die Entwicklung von Demokratie und Marktwirtschaft zu stützen. Genau deswegen ist die Slowakei international in die Kritik geraten. Hilfe empfangen, ja, Hilfe leisten, nein, das liege doch nicht drin. Den Euro hat die Slowakei vor 3 Jahren eingeführt. Seither hätten die Vorteile überwogen, stellte Wirtschaftsexperte Wladimir Baciszin fest. Die Wirtschaft profitiere von tieferen Transaktionskosten und den stabilen Zinsen. Außerdem sei der Euro wertbeständiger als die alte Krone. Baciszin hält deshalb die Bedenken gegenüber dem Euro-Rettungsschirm für reine Demagogie. Das Land müsse für die Euro-Partner berechenbar bleiben. Baciszin zitiert ein slowakisches Sprichwort, wonach man nicht gleichzeitig schwanger werden und Jungfrau bleiben könne. Noch ist offen, ob der Rettungsschirm im zweitärmsten Euroland scheitert. Die Regierung hat gegenüber Brüssel Zustimmung signalisiert. Nun ist das Parlament am Zug. Die Mehrheit der bürgerlichen Koalitionsparteien spricht sich für eine slowakische Beteiligung aus. Auch die linke Opposition wäre eigentlich dafür, dürfte aber aus taktischen Gründen gegen den Schirm stimmen. Sie wittert die Chance auf einen Machtwechsel. Denn Premierministerin Radičová wird die Abstimmung über die Eurohilfe im Parlament wohl mit der Vertrauensfrage verknüpfen. Stolpert die Regierung, könnten die Linken zum Zug kommen. So oder so dürfte es noch etwas dauern. Die Slowakei will auf Zeit spielen und erst als allerletztes Euroland über das Rettungspaket abstimmen. Man hofft, dass bis dahin ein anderes Land die Rolle des Spielverderbers übernommen hat.
Gestern waren der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy und der britische Premierminister David Cameron in Tripolis zu Besuch. Heute der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan. All diese Staatsbesuche sollen unter anderem zeigen, dass es wieder sicher ist in der libyschen Hauptstadt, auch wenn Ex-Diktator Muammar Gaddafi noch immer auf der Flucht ist. Und tatsächlich, Tripolis hat wieder zu einer Art Alltag zurückgefunden. Das zeigt die Reportage unserer Sonderkorrespondentin Veronika Mayer.
Rund um den Märtyrerplatz in Tripolis herrscht allabendlich Feststimmung. Dort, wo Muammar Gaddafi noch vor nicht allzu langer Zeit seine Anhänger aufmarschieren ließ, drängen sich jetzt zahlreiche Menschen. Überall werden Tassen, Flaggen und Anstecknadeln verkauft in den Farben Rot, Schwarz, Grün, den Farben der Revolution.
Allahu Akbar, Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Allahu Akbar, Gott ist groß, der Schlachtruf der Rebellen und das Victory-Zeichen mit Mittel- und Zeigfinger, sie sind quasi Teil der Begrüßungsformel geworden. Viele staunen noch immer darüber, dass die Zeiten der Angst, des Misstrauens und der Unterdrückung nun vorbei sein sollen.
Now we can't say anything, that we can't talk.
Endlich könnten sie offen über alles reden, sagt diese Frau. Wie sich das anfühle, das könne man nicht mit Worten beschreiben.
I cannot tell you that how we feel inside for this.
Tripolis scheint euphorisch und schneller als erwartet kehrt in der Stadt auch so etwas wie Normalität zurück. Die Wasserversorgung funktioniert vielerorts wieder einwandfrei, es gibt wieder Strom und die Warteschlangen an den Tankstellen sind deutlich kürzer geworden. Die Kehrichtabfuhr funktioniert wieder ordentlich und wo Straßen gesäubert werden müssen, springen Freiwillige ein. In ganzen Gruppen und in leuchtend gelben Westen übernehmen sie jene Arbeiten, die vorher von Gastarbeitern verrichtet worden sind. Denn viele dieser ausländischen Arbeiter sind geflohen und bislang nicht wieder zurückgekehrt. In einem Gemüseladen im Quartier Rawachra lässt Mohamed Meshtoub seinen Blick über die Auslage schweifen. Tomaten, Auberginen, Zwiebeln oder Karotten – das Angebot ist reichhaltig. Ja, sagt der Gemüsehändler, im Vergleich zu noch vor 2 Monaten, als Muammar Gaddafi noch geherrscht habe, sehe es hier besser aus. Auch die Preise seien gesunken. Im Juli noch habe er auf dem Großmarkt für ein Kilo Tomaten 7,5 Dinar, über 5 Franken bezahlen müssen. Jetzt seien es noch 2,5 Dinar. Dennoch, viele Lebensmittel sind immer noch teuer und noch haben nicht alle Geschäfte wieder geöffnet. Gold- und Schmuckläden zum Beispiel würden derzeit noch kaum Kundschaft finden. Das ist wegen der vielen Waffen in der Stadt, sagt einer, der im Gold- und Schmuckhandel arbeitet. Auch wenn die Leute jetzt zunehmend ihre Waffen registrieren müssen, viele Menschen in Tripolis haben trotzdem Angst, ihren Schmuck offen zu zeigen. Tatsächlich fahren immer wieder Pickups mit schweren Waffen mitten durch die Stadt. Jedes Quartier wird von bewaffneten Männern bewacht und noch immer sind, vor allem abends, Schüsse zu hören. Aber es sei besser geworden, heißt es. An Hauswänden hängen Plakate, auf denen geschrieben steht, man solle nicht in die Luft schießen. Und der Übergangsrat versendet SMS, in denen er dazu aufruft, die Leute nicht zu erschrecken, die Stadt in Ordnung zu halten und wieder arbeiten zu gehen. Allerdings, viele können noch nicht an ihre Arbeit zurück, vor allem Angestellte von größeren Unternehmen, die ihren Betrieb noch nicht wieder aufgenommen haben. So etwa dieser Mann, der für eine staatliche Ölgesellschaft gearbeitet hat. Bis im August habe er Lohn erhalten, auch wenn er nicht gearbeitet habe. Und noch wisse er nicht, wie es diesen Monat im September aussehe, ob er ein Salär erhalte oder nicht. Aber wenn nicht, dann lebe er halt von seinem Ersparten. Und überhaupt, viel wichtiger sei es jetzt, frei zu sein. Nie in seinem Leben, sagte er und seine Augen leuchten, nie hätte er gedacht, dass er irgendwann hier stehen und ganz frei und offen mit einer Ausländerin sprechen würde.
Aus Tripolis die Reportage unserer Sonderkorrespondentin Veronika Meyer. 75 Jahre im Zeichen der Solidarität, dieses Jubiläum feiert das Schweizerische Arbeiterhilfswerk. Die Hilfsorganisation der Arbeiterbewegung schaut zurück auf eine turbulente Geschichte und geht neue Wege im Ausland und in der Schweiz. Inlandredakteur Raphael von Matt hat ein Projekt im Kanton Zürich besucht.
In einem Naturschutzgebiet im Zürcher Oberland, ein kleiner Teich, daneben ein schattiger Wald. Die 19-jährige Afsana mäht das kniehohe Gras. Sie kommt dabei ins Schwitzen.
Es ist schon ein bisschen anstrengend. Es ist körperliche Arbeit, aber es macht auch Spass. Es ist draußen zu arbeiten, ich kann das sehr gerne. Und im Sommer ist es sowieso schön, draußen zu arbeiten. Und es ist halt eine Abwechslung. Man muss nicht die ganze Zeit irgendeinem Computer hocken, sondern man kann auch draußen arbeiten, in der Werkstatt arbeiten. Und das gefällt mir ja.
Afsana musste ihre Lehre als Zahnarztassistentin wegen eines Unfalls abbrechen und steht nun ohne Arbeit da. Das Beschäftigungsprogramm Move On soll ihre Chancen verbessern, bald wieder eine Stelle zu finden. Neben Afsana zersägt Roman Pflück mit der Motorsäge junge Bäume. Roman Flück vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk SAH leitet die Gruppe der Arbeitssuchenden. Die regelmäßige körperliche Arbeit bringe den jungen Erwachsenen etwas, ist Flück überzeugt.
Ja, es bringt eine Konstanz, sich wieder mal am Morgen auf die Matte zu stellen, dann auch körperlich tätig sein, weil das haben viele verlernt und die Muskeln sind ein bisschen schlaff geworden, da werden sie wieder straff. Es ist sicher ein Vorteil, wenn man nachher in der Arbeitswelt wieder ziemlich alles geben muss.
Szenenwechsel, ein Industriebau in Veraltdorf. Hier ist das Beschäftigungsprogramm zu Hause. Es richtet sich an junge Arbeitslose und bietet diesen für ein halbes Jahr eine Beschäftigung. Die jungen Erwachsenen werden bei der Stellensuche individuell betreut. Daneben arbeiten sie im Werkraum und im Naturschutz. Das Programm sei ein Erfolg. Über die Hälfte der Teilnehmer finde eine neue Stelle. Und es gelinge, das Selbstbewusstsein der Arbeitslosen zu stärken, sagt Projektleiterin Nora Sommer. Und das sei zentral.
Wenn man dann eben mit einem besseren oder erstarkten Selbstwertgefühl sich bewerben und vorstellen darf, wirkt man anders auf Arbeitgebende und erhöht damit auch klar die eigenen Chancen, eine Stelle zu erhalten.
Die Teilnehmer fänden vor allem Arbeit im Verkauf, auf dem Bau und in der Gastronomie. Move On ist nur eines von rund 100 Projekten des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks in 12 Ländern. Entstanden ist das Hilfswerk in den 1930er Jahren, als in der Zeit der großen Weltwirtschaftskrise und des Spanischen Bürgerkrieges. Solidarität sei schon damals der Grundgedanke der Hilfe gewesen, sagt Hans-Jürg Fehr, der Präsident des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks. Und dieses linke Gedankengut sei auch heute noch die Leitschnur.
Und das trägt auch zu unserer Identität bei unter den vielen anderen schweizerischen Hilfswerken. Wir wollen verankert sein in einem Teil unserer Gesellschaft, nämlich dem Teil der Gesellschaft, der links denkt, links wählt, und empfinden uns auch in ihrem Sinn tätig zu sein.
Kürzlich hat sich das Hilfswerk einen neuen, moderneren Namen gegeben für seine Projekte im Ausland, Solidar Suisse. Hans-Jürg Fehr ist überzeugt, dass ein politisch verankertes Hilfswerk auch in Zukunft eine Rolle zu spielen habe.
Weil ich sehe, dass die sozialen Gegensätze wachsen, sie nehmen nicht ab, sondern sie nehmen zu. Die Arbeitslosigkeit wächst, die Migrationsströme wachsen, das Elend und die Armut in der dritten Welt wird größer, nicht kleiner. Also es wird uns nicht die Arbeit ausgehen, ganz im Gegenteil.
Doch noch einmal zurück ins Naturschutzgebiet im Kanton Zürich. Afsana arbeitet weiter im hohen Gras. Was ihre Zukunft angeht, ist sie optimistisch.
Also ich denke schon, dass ich etwas finde. Ich habe ja selber die Heime versucht. Ich habe gedacht, das liegt vielleicht an meinem Bewerbungsschreiben. Und ich glaube schon, dass ich etwas finde.
Afsana nimmt den Grasschneider und mäht weiter.
Das war der Beitrag von Raphael Vonmatt und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Markus Mucklin, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fellinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.